ARD.
Becoming the Beatles, die Hamburger Jahre, ist ein sechsteiliger Podcast von NDR Kultur. Das hier ist die dritte Folge. Wenn ihr die ersten noch nicht gehört habt, fangt am besten damit an. Neue Folgen gibt es jeden Dienstag. Und falls ihr nicht warten wollt, alle Folgen könnt ihr schon jetzt in der ARD Audiothek hören. Der Link ist in den Shownotes. Es ist der 29. November 1960. Der erste Auftritt der Beatles im Top Ten auf der Reeperbahn läuft ganz okay. Die Musiker sind gut drauf, das Publikum geht mit. Und dann? Kommt plötzlich die Polizei und führt Paul McCartney und Pete Best ab, wegen Brandstiftung. Sie werden auf die Wache gebracht. Die David-Wache, die berühmte Hamburger Polizeistation, ist ja schräg gegenüber. Praktisch. Aber was ist überhaupt passiert? Pete Best, der damalige Schlagzeuger der Beatles, und Paul McCartney wollten ihre Sachen holen. Aus dem miesen Loch, dem Bambi-Kino, wo sie in Lagerräumen gehaust haben. Peter Eckhorn, der Wirt vom Top Ten, hat ihnen nicht nur ein neues Engagement angeboten, sondern auch einen besseren Platz zum Schlafen. Eine Wohnung unterm Dach über dem Top Ten. Pete und Paul zünden. Als Abschiedsgruß und aus Übermut im überdachten Gang hinter dem Bambi-Kino ein Kondom an, das sie an die Wand pinnen.
We stuck some condoms on the wall. Big fire to them. The explosive gave us enough light to throw our bits together.
Ein dummer Jungenstreich. Aber Bruno Koschmieder, der Chef vom Kaiserkeller, sieht das anders, will das anders sehen. Er hat ja noch eine Rechnung offen. Die Beatles haben den Vertrag mit ihm gebrochen, als sie im Top Ten unterschrieben haben. Und jetzt sieht Koschmieder eine Möglichkeit, sich zu rächen. Er zeigt die beiden an, wegen Brandstiftung. Und so verbringen Pete Best und Paul McCartney ein paar sehr lange Stunden in einer Zelle der David-Wache. Am nächsten Morgen werden sie verhört und kommen dann frei, müssen aber das Land verlassen innerhalb von 24 Stunden. Sie werden ohne einen Pfennig in ein Flugzeug nach London gesetzt und müssen sich Geld von Pete's Mutter für die Weiterreise nach Liverpool schicken lassen. Stuart bleibt bei Astrid. Und noch etwas hat Bruno Koschmieder gemacht, schon vor dem ersten Auftritt der Beatles im Top Ten. Er hat George Harrison bei der Polizei gemeldet und behauptet, ihm sei jetzt erst aufgefallen, dass George ja minderjährig sei. Und überhaupt, die Beatles haben ja gar keine Arbeitserlaubnis. George ist also schon zurück nach Liverpool. Und John Lennon? Der ist irgendwie in Schockstarre. Eben noch gefeiert auf der Bühne mit der Band, die alle sehen wollen, und jetzt raus. Praktisch allein in einer fremden Stadt, ohne Engagement, ohne Band und hat auch noch Ärger mit der Polizei. Naja, und mit einem Kiezwirt. Er will auch nach Hause, hat aber kein Geld.
Und John ist noch da geblieben und tigerte dann da irgendwo rum, ganz allein. Angeblich hat er auch auf der Straße mit einem Mütze gespielt, damit er das Geld irgendwie zusammenkriegt, damit er wieder nach Hause kann.
Schließlich schafft es auch John Lennon zurück nach Liverpool, wohnt wieder bei seiner Tante Mimi, aber er meldet sich wochenlang nicht bei den anderen. Und die sind sauer.
I got home, I didn't call the other Beatles for 3 weeks. And they were mad at me because I hadn't called them. But I was thinking about things.
Kein Anruf bei George, kein Besuch bei Paul, kein Bier mit den Jungs. Warum bloß? John Lennon zweifelt offenbar, ob das Ganze überhaupt noch Sinn hat.
Naja, dachte die Band, das wäre vorbei.
Der Traum der fünf Liverpooler Jungs, mit der Musik Geld zu verdienen und berühmt zu werden, ist erstmal geplatzt. Die Beatles. Weggejagt. Auseinander. Pleite. Nach nur 4 Monaten sind sie wieder da, wo sie herkamen. In Liverpool. Ich bin Oke Bandixen und das ist Becoming the Beatles, die Hamburger Jahre. Ein Podcast von NDR Kultur. Folge 3. Rock'n'Roll Music. Wie wurde aus einer zusammengewürfelten Amateurtruppe aus Liverpool nach knapp 2,5 Jahren auf dem Hamburger Kiez die berühmteste Band der Welt? Warum sagt man ohne Hamburg keine Beatles? Ist das nur so eine Phrase? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich mich auf Spurensuche begeben. Auf dem Kiez, in den Archiven und in Liverpool. Denn um die Geschichte wirklich zu verstehen, muss man wissen, wo die Beatles herkamen. Wie sind sie groß geworden? In Liverpool, nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich frage mich, was hat sie damals angetrieben? Warum wollten sie hier raus? Warum sind sie 1960 ohne zu zögern in diesen kleinen Bus gestiegen und nach Hamburg gefahren? Um das herauszufinden, bin ich nach Liverpool gereist. Die Matthew Street in Liverpool ist eine schmale, eher kurze Straße, für Autos gesperrt. Hohe Häuser, Läden, Kneipen, Kopfsteinpflaster. Ein Pilgerort für Beatles-Fans, denn hier ist der Cavern Club. Das berühmte Kellergewölbe in der Matthew Street Nummer 10 hat eine entscheidende Rolle für die Karriere der Band gespielt. Heute heißt das Viertel auch deshalb Cavern Quarter und die Touristen schieben sich in Scharen durch diese kleine Straße. Es gibt Beatles-Fanshops, ein Beatles-Museum, Beatles-Bars, Beatles-Pubs, Beatles-Cafés. Die heißen dann Sgt. Pepper oder Abbey Road Bar, Lucy in the Sky Coffee Shop oder Strawberry Fields Café. Natürlich wird den ganzen Tag Beatles-Musik gespielt und meistens hängen Fotos der Bandmitglieder an den Wänden. Manchmal ist die Einrichtung auf 60er Jahre getrimmt, aber ansonsten haben die Läden nichts mit der Beatles-Geschichte zu tun. Der Hair- und Beauty-Salon Hey Jude bietet Permanent Make-up, Nageldesign und schrille Frisuren. Ich glaube nicht, dass sich hier jemand einen Pilzkopf schneiden lässt. Im Hard Day's Night Hotel gucken John, Paul, George und Ringo aus jedem Fenster und stehen als Statuen auf dem Sims im ersten Stock. Ich habe nachgesehen, über den Betten hängen riesige Fotos der vier, manchmal mit ihren Freundinnen von damals. Gewohnt haben sie hier nie. Es ist das totale Fan-Hotel. Aber ich möchte hier nicht wohnen. Viel zu teuer und außerdem irgendwie abstoßend. Zu meinem nächsten Interviewtermin gehe ich die Matthew Street runter in Richtung Docks. Und dabei gehen mir viele Gedanken durch den Kopf. Einerseits freue ich mich, dass Liverpool seine Helden so feiert. Das war nicht immer so. Nach Anfang der 80er Jahre gab es hier kaum Erinnerungen an die Beatles. Keine Statue, kein Museum, nur einen kleinen Fanshop. Der Original Cavern Club lag unter einem Parkplatz begraben. Das Gebäude war 1973 abgerissen worden. Zum Glück wurde der Keller dabei nicht zerstört, sondern nur mit Schutt aufgefüllt. Nach dem Attentat auf John Lennon versammelten sich geschockte Fans hier. Und ein Jahr später entschied man sich, den Cavern Club so ähnlich wieder aufzubauen. Ich war nicht drin, aber hier werden für mein Gefühl Touristen und Fans abgekocht. Und so ganz original ist es ja auch nicht. Seit 1994 gibt es gegenüber vom Cavern Club außerdem den Cavern Pub. Am Fenster lehnt der junge John Lennon in Bronze, ein weiterer Hotspot für Selfies. Wenige Schritte weiter ist der Eingang zum Kaiserkeller. Kein Witz. Die Bar nebenan heißt Kaiserkeller Bierhaus. Es gibt bayerisches Bier und die Kellnerinnen bedienen im kurzen Dirndl. Ich muss hier schnell weitergehen. Das passt alles nicht zusammen für mich. Dazu kommen die Beatles-Shops, Bandtassen, Fab-Four-Schals, Beatles-Kopfkissen, das Yellow Submarine als Spardose oder vielleicht als Teekanne. Es ist alles ein bisschen drüber, aber dennoch, es scheint irgendwie richtig, dass Liverpool die Beatles zelebriert. Im Gegensatz zu Hamburg. Ich denke an St. Pauli, die große Freiheit. Da scheinen die Beatles fast vergessen zu sein. Ich verlasse die überfüllte Matthew Street und gehe weiter zu den Docks, wo ich meinen Interviewtermin habe. Aber natürlich muss ich kurz am berühmten Beatles-Denkmal stehen bleiben. Paul, George, Ringo, John, überlebensgroß in Bronze. Und drumherum die obligatorischen Touristen. Jeder will ein Foto mit den Statuen der Beatles. Es gibt Fotos im Netz, da steht der echte Paul McCartney daneben und erschreckt die Touristen. Heute leider nicht. Ich riskiere auch ein Selfie. Ist mir ein bisschen unangenehm. Ich bin ja gar nicht als Tourist hier, sondern auf Recherchereise für diesen Podcast. Und ich bin immer noch bedient von der Matthew Street und der Abzocke da drüben. Aber wem mache ich eigentlich was vor? Ich bin vor allem Beatles-Fan. Und natürlich will ich ein Foto. Wird aber nicht besonders gut. Wenige Schritte vom Beatles-Denkmal entfernt ist die Beatles Story. So heißt eines von zwei Museen in Liverpool, die der Band gewidmet sind. Am Eingang hängt eine riesige Bassgitarre im Union Jack-Design und das große gelbe U-Boot vom Yellow Submarine-Plattencover. Hier bin ich richtig. Ich treffe mich mit Spencer Lee. Er ist einer der Beatles-Experten in England. Dazu ist er selbst aus Liverpool. Im Museum gibt es kaum eine ruhige Ecke. Die Leute drängeln sich durch die schmalen Gänge an Schaukästen und Hörstationen vorbei. Gerade in den ersten Räumen beim nachgebauten Cavern Club ist eine Menge los. Viele Familien, oft mit Großeltern. Vielleicht erzählen die hier von früher. Im Hintergrund ist immer Musik zu hören. Von den Beatles, klar. Spencer ist ein Radiokollege. Er hat früher als Moderator bei der BBC gearbeitet. Er hat Dutzende Bücher über Musik geschrieben, einige eben auch über die Beatles. Ein älterer Herr, sein Haar ist ein wenig schütter, der Hemdkragen gebügelt. Durch seine Brille blickt er mich neugierig an. Er freut sich, etwas zu meinem Podcast beitragen zu können. Ich frage ihn nach der Stimmung in Liverpool nach dem Krieg.
Liverpool was bombed very heavily during the war, really, really badly. You know, so it devastated families, this sort of thing.
Die Stadt war im Krieg stark zerstört, zerbombt von Deutschen, ziemlich heftig. Viele Familien hatten Tote zu beklagen. Der Wiederaufbau dauert. Noch viele Jahre nach dem Krieg gibt es in der Stadt Trümmergrundstücke. Ein Spielplatz für die Kinder.
In Liverpool in 1960, lots of children were playing on bomb sites and the like. There wasn't a lot of money around.
Die Bevölkerung ist arm.
People weren't earning very much.
Im Liverpool der 50er und 60er Jahre ist die Situation ganz anders als in Deutschland, wo auf den völligen Zusammenbruch nach dem Zweiten Weltkrieg eine Aufbruchstimmung folgt und die Wirtschaft schnell wieder aufblüht. Großbritannien dagegen schlingert seit Kriegsende wirtschaftlich. Das Empire verliert immer mehr an Bedeutung. Davon betroffen sind vor allem Städte wie Liverpool, die stark vom Hafen und der Industrie abhängig sind. Es werden immer weniger Waren umgesetzt und der Handel stellt auf Containerschiffe um. Der Hafen in Liverpool ist für die neue Technologie nicht bereit. Ähnliche Probleme gibt es in der Industrie. Die Fabriken sind alt und nicht wettbewerbsfähig. Vom Staat gibt es kaum Unterstützung. Die Unternehmen wandern ab und immer mehr Menschen werden arbeitslos, sind frustriert. Viele ziehen weg. Die Eltern der Beatles haben immerhin Jobs. Gut, Pete's Mutter, das ist eine extravagante Story. Pferdewette, Villa, kennt ihr schon aus Folge 1. Aber die anderen sind klassische Arbeiterkinder oder untere Mittelschicht. Zum Beispiel Paul. Seine Mutter ist Hebamme, sein Vater Stoffhändler, der in seiner Freizeit ein bisschen Musik mit Freunden macht. Und Paul profitiert als einer der ersten vom Education Act 1944. Einem Gesetz, das unter anderem die Schulgebühren für weiterführende Schulen abschafft. Die Elternhäuser der Beatles gibt es noch in Liverpool. Natürlich gucken sich die Fans die an und ich auch. Zuerst das ehemalige Haus von Pauls Familie in der Fortheland Road. Ein typisches englisches Reihenhaus, zwei Etagen, sozialer Wohnungsbau. Aber in einer gutbürgerlichen Gegend. 1955 ziehen die McCartneys hier ein. Paul ist 13, sein Bruder Mike 11. Ein Jahr später stirbt die Mutter an Brustkrebs. Das Haus von John und Tante Mimi ist gar nicht weit entfernt, in der Manlove Avenue. Eine Doppelhaushälfte, eher Mittelklasse. Großzügiger als das der McCartneys. Ein bisschen gediegen, der Vorgarten ist bepflanzt. Es wirkt alles sauber und solide. Vielleicht muss ich an dieser Stelle mal erklären, warum John bei seiner Tante wohnt. Seine Familiengeschichte ist ziemlich kompliziert. Die Eltern bleiben nach Johns Geburt nicht lange zusammen. Vater Alfred fährt zur See, Mutter Julia hat andere Liebschaften und wird schnell erneut schwanger. Der 5-jährige John wird bei Mimi abgegeben, Julias älterer Schwester. Erst mit 11 Jahren findet John heraus, dass seine Mutter mit ihrer neuen Familie noch in Liverpool lebt. Er nimmt den Kontakt auf. Sie verstehen sich gut. Julia ist fröhlich und musikalisch. Sie kauft John seine erste Gitarre und zeigt ihm ein paar Banjo-Griffe, die sie kann. Sie besucht John und Mimi oft, bis im Juli 1958 ein tragischer Unfall passiert. Julia hat mit ihrer Schwester Tee getrunken und ist auf dem Weg zur Bushaltestelle, als sie von einem Auto angefahren wird. Sie stirbt noch am Unfallort. John, noch keine 18, ist traumatisiert, ertrinkt und hat heftige Wutanfälle. Später wird ihn die Erinnerung an seine Mutter zu einigen Songs inspirieren. Half of what I say is meaningless, but I say it just to reach you, Als ich jetzt vor dem Haus in der Manlove Avenue stehe, muss ich natürlich an diese traurige Geschichte denken. Es soll damals ein Fahranfänger gewesen sein. Was für eine Tragödie. Beide Häuser, das von Pauls Familie und das von John und Tante Mimi, sind inzwischen Museen. Busse halten im Minutentakt davor. Man kann geführte Touren buchen. Leider habe ich kein Ticket mehr bekommen und nicht genug Zeit. Also nächstes Mal. Das Haus der Harrisons liegt im Stadtteil Speke, damals ein Industrieviertel und sozialer Brennpunkt. Ein 2-stöckiges Reihenhaus, grau verputzt, schlicht, fast schäbig und ziemlich klein. Dabei hatten die Harrisons 4 Kinder. George war der Jüngste. Jetzt ist auch dieses Haus ein Ziel für Beatles-Fans aus aller Welt. Als ich da bin, gehe ich nicht zu dicht dran, denn hier wohnen ganz normale Leute. Was für ein Leben hat die Jungs aus Liverpool also erwartet nach der Schule? Pete Best hilft seiner Mutter im Casbah Coffee Club. George Harrison beginnt eine Elektrikerlehre. Technik interessiert ihn. John Lennon hat immer gerne gezeichnet und sich kleine Geschichten ausgedacht. Tante Mimi entscheidet, dass er auf die Kunstschule gehen soll. Vielleicht kann er Werbezeichner werden, denkt sie. Die Musik, seine Band, naja, das ist ein schönes Hobby, nicht mehr. Paul McCartney wollte Lehrer werden, erzählt mir Spencer Lee bei unserem Interview im Beatles-Museum.
Paul McCartney wanted to be a school teacher. I mean, they didn't study hard at school.
In der Schule hat sich Paul nicht besonders angestrengt.
I think McCartney could easily have gone to university and been a teacher. That's what he would have done.
Aber mit seinem Talent ist klar, er kann auf die Universität gehen. Es wirkt schräg, dass wir uns hier über die eher banalen Jobpläne der Beatles unterhalten. Denn um uns herum sind ja hunderte Bilder und Belege für ihre Weltkarriere. Aber damals, Ende der 50er Jahre, scheint schon alles geritzt für die Zukunft der Jungs. Nur die wollen eben was ganz anderes. Musik, Rock'n'Roll. Sie wollen nicht den Weg gehen, den Erwachsene für sie vorgesehen haben. Nicht das spießige, angepasste Leben ihrer Eltern führen. Stattdessen träumen sie von einem aufregenden, freien Leben. Vor allem wollen sie raus aus Liverpool. Und als sich die Möglichkeit bietet, zögern sie nicht.
And they escaped. They made the great escape.
The Great Escape nach Hamburg. So nennt es Julia, Johns Halbschwester. Sie heißt wie die gemeinsame Mutter. Ich treffe sie, zufällig, bei meinem Besuch in Liverpool. Als ich mit Spencer Lee im Beatles-Museum verabredet bin, ist dort gerade eine Veranstaltung. Heute wird ein neuer Teil der Ausstellung eröffnet. Mit halbem Ohr höre ich, wie jemand Julias Namen sagt. Ich bin ja gerade mit Spencer beschäftigt. Aber Moment, Julia? Julia Baird? Ich frage bei einem vom Museum nach, is she? Nicken. Sie ist es wirklich. Julia Baird ist eine schmale Person, Ende 70, dunkelbraune Locken, sie trägt eine runde Brille. Und, ich habe es schon in Folge 1 gesagt, man kann es wirklich kaum übersehen, sie sieht John Lennon wahnsinnig ähnlich. Und das Beste ist, sie wartet geduldig im Museumscafé auf mich. Als ich mein Gespräch mit Spencer Lee beendet habe, gehe ich zu ihr. Es ist ziemlich laut hier, das ist nicht so gut für das Interview, aber ich will jetzt nicht von Julia verlangen, dass wir uns einen ruhigen Raum suchen. Ihre Augen blitzen, sie lacht viel. Podcast? NDR? Über die Zeit der Beatles in Hamburg? Ah, das findet sie interessant. Julia erinnert sich nicht nur an den Aufbruch, an The Great Escape, sondern auch an den November 1960, als die Beatles aus Hamburg nach Liverpool zurückkommen.
They came back, I can tell you, absolutely shattered.
Ah, really?
They were so tired.
Erledigt und erschöpft. Die Beatles haben in Hamburg viel gespielt, wenig gegessen und noch weniger geschlafen. Konnten nur mit Aufputschmitteln überhaupt durchhalten. Nach der Rückkehr nach Liverpool im November 1960 herrscht Funkstille zwischen John und den anderen. Diese hoffnungsvolle Band scheint Geschichte. Aber irgendwie ist da noch was. Diese Jungs, sie sind doch für Größeres bestimmt.
They were determined. John said we're going to make it.
Und John besinnt sich schließlich.
And Paul was the business mind. Even then, even though he was young, he's intelligent.
John mit seiner Leidenschaft und Paul der Geschäftsmann.
I call them the dream team.
Und dann geht es weiter mit den Beatles. Alle haben sich berappelt, ausgeschlafen, ausgesprochen. John ist wieder mit an Bord. Am 17. Dezember 1960 feiern die Beatles eine Reunion im Casbah Coffee Club. Hier hatten John, Paul, George und Stewart 1959 ihren allerersten Auftritt als Band. Und hier haben sie Pete kennengelernt. Jetzt, nach ihrer Rückkehr aus Hamburg, als alles vorbei zu sein scheint, engagiert Mona Best, Petes Mutter, die Beatles wieder. Sie treten nur zu viert auf. Stewart ist in Hamburg bei Astrid geblieben. Am Bass ist jetzt Paul. Die Instrumente für den Auftritt müssen sie sich zum Teil leihen, denn die von Pete und Paul sind noch auf einem Frachtschiff, unterwegs von Hamburg nach Liverpool. Wichtiger aber ist noch ein anderer Auftritt, kurz danach in der Litherland Town Hall im Norden von Liverpool. Ein Plakat kündigt die Band an, The Sensational Beatles, und darüber Direct from Hamburg. Litherland Town Hall ist eine Backsteinstadthalle mit einer kleinen Bühne. Nichts Besonderes eigentlich. Aber am 26. Dezember 1960 geht diese schmucklose Halle in die Geschichte ein. Denn der Auftritt der Beatles wird ein überwältigender Erfolg. Einen Mitschnitt gibt es nicht, aber es wird so ähnlich geklungen haben wie auf dieser späteren BBC-Aufnahme. John, Paul, George und Pete ziehen ihre Rock'n'Roll-Bühnenshow aus dem Hamburger Kaiserkeller ab, springen herum, stecken die Köpfe zusammen, singen ekstatisch. Sie machen Schau, wie sie es nächtelang, wochenlang in Hamburg gelernt haben. Packen die ganze Kiez-Energie in diese eine Stunde. Direkt während des ersten Stücks flippen die Fans aus, erinnert sich Pete Best.
All of a sudden we enter our first number. Fans go wild. Okay, no one has ever seen anything like it in Liverpool for quite some time.
Diese Show, das ist völlig neu. Und das kreischende Publikum, ein Vorgeschmack auf die spätere Beatlemania, die dann ab 1963 so richtig losging. 1, 2, 3. Praktisch über Nacht werden die Beatles in Liverpool berühmt. Witzig, die Leute denken, dass die Jungs aus Deutschland sind, auch bei späteren Auftritten.
And then we went back to Liverpool and got quite a few bookings. You know, they all thought we were German. You know, they billed us from Hamburg.
John Lennon wundert sich noch Jahre später, dass sie einfach als aus Hamburg angekündigt wurden und ihr gutes Englisch gelobt wurde.
They also, you speak good English. Things like that.
Bald treten sie auch in anderen Städten auf. Johns Halbschwester Julia erinnert sich vor allem daran, wie sie es damals in Nordengland geschafft haben. Bekannt für ein schwieriges Publikum.
And then all the northern clubs in England, which are notoriously the most difficult audiences. If you don't make it with them, within a few minutes, you may as well just get off that stage and go home.
Wer das Publikum nicht innerhalb von Minuten überzeugt, kann einpacken. Julia lächelt, als sie davon erzählt. Und sagt dann,
they did all that and it's serious stuff, you know, if you can crack the northern clubs, you're on a winner.
Wer es in Nordengland schafft, hat gewonnen. Die Beatles haben es geschafft. Irgendwann akzeptieren die Eltern der Jungs die Band, aber trotz der erfolgreichen Auftritte halten sie das Ganze wahrscheinlich immer noch nur für eine Phase. Das wird vorübergehen. Und dann machen Paul, John und George was Richtiges, werden Lehrer, Grafiker, Elektriker. Nur Mona Best ist offenbar einverstanden, dass ihr Sohn Pete einfach trommelt. Aber die vier sehen ihre Zukunft nicht in Liverpool. Sie wollen raus aus Speak, der Forthland Road, der Manlove Avenue. Die Beatles haben große Träume. Und die hängen an einem Wort: Hamburg. Dahin wollen sie zurück. Unbedingt. Bessere Clubs als in Liverpool. Die coole, aufregende Atmosphäre auf dem Kiez. Und das an jedem Abend, nicht nur am Wochenende. Und sie haben ja unterschrieben im Top 10, im besseren, größeren Club an der Reeperbahn. Sie würden gemeinsam auftreten mit Tony Sheridan, dem Sänger und Gitarristen, den sie bewundern. Und die versprochene Gage ist auch nicht schlecht. Ende Februar 1961 wird George Harrison endlich 18 Jahre alt. Die Beatles regeln alle Formalitäten. Paul McCartney kündigt seinen Hilfsjob bei einer Elektrofirma. Gegen den Willen seines Vaters. Jim McCartney muss schließlich nachgeben. Vielleicht denkt er, der Hobbymusiker, Paul soll es ruhig mal versuchen. Am 1. April 1961 sind sie wieder da. Auf dem Hamburger Kiez im Top 10. Ich fahre immer mit dem Fahrrad in mein Büro beim NDR. Habe ich euch ja schon mal erzählt. Und manchmal, wenn es gerade nicht regnet und ich ein bisschen Zeit habe, fahre ich einen kleinen Umweg über St. Pauli. Vorbei an den Clubs und Kneipen, in denen die Beatles gespielt haben. Einfach, weil ich da gerne bin. Die alten Läden ziehen mich irgendwie an. Die Schilder, dieser etwas heruntergekommene Charme. Heute fahre ich auch hier lang, weil ich wieder eine Verabredung mit Stefanie Hempel habe. Vorbei am Indra, die große Freiheit runter, vorbei am Kaiserkeller, weiter auf der großen Freiheit bis zum Ende, da ist der Beatlesplatz. Und dann links auf die Reeperbahn. Hier muss ich noch ein paar Meter schieben. Vor der Hausnummer 136 halte ich an. Hier war das Top 10. Der Club, in dem die Beatles 92 Nächte in Folge gespielt haben. So lange und so viel wie auf keiner anderen Bühne. Als ich 1990 nach Hamburg gekommen bin, als Zivi, da bin ich nach wenigen Tagen auf den Kiez gegangen, um mal zu gucken, was noch übrig ist von den alten Spielstätten. Indra, Kaiserkeller, Starclub und eben auch Top Ten. Ich erinnere mich genau an das Schild und den Schriftzug mit den schrägen Buchstaben. Es war eine Disco damals, schwer verrufen, da ging man auf keinen Fall rein. Ich stand am Tag vor diesem Gebäude und konnte es nicht fassen. Das hier war so etwas wie heiliger Beatles-Boden. Warum war hier nicht abgesperrt? kein Schild, keine Gedenktafel oder irgend sowas. Denn hier wurde das nächste und entscheidende Kapitel der Beatles-Geschichte geschrieben. Und übrigens auch der Pop-Geschichte. Die Beatles hatten hier, das sagten sie selbst immer, ihre beste Zeit als Liveband. Wir haben unseren Stil entwickelt, sagt George Harrison.
What we generated was fantastic when we played straight rock.
Straight Rock, nennt es John Lennon. Stefanie Hempel, die Hamburger Beatles-Expertin, ist schon da.
Steffi, hi.
Und sofort sind wir wieder bei der Geschichte von damals.
Der Top Ten war das der beste Laden von allen.
Ja, the Top Ten was the best. 92 Nächte in Folge, ne? Das absolut irrste Engagement, was man sich vorstellen kann. Und hier haben sie wirklich alles gelernt, was man brauchte, um die Welt zu erobern.
Das Top Ten gibt es seit 1994 nicht mehr. Aber Stefanie kennt den heutigen Betreiber. Der soll uns reinlassen. Wir gehen durch eine Toreinfahrt ein paar Schritte zur eigentlichen Tür.
Okay, rechts die Bar. Hier der wichtigste Tisch. Hier wird getanzt. Und verschiedene Tische da hinten sozusagen. Das heißt, du hast im Grunde genommen auch einen guten Laden so bespielt.
...1961. Die Beatles stehen mit Tony Sheridan auf der Bühne vom Top Ten. Das ist neu. Sie sind zu sechst und die einzige Band hier. Im Kaiserkeller haben sie sich die Nächte mit einer anderen Band geteilt und hatten immer mal Pause. Das wird hier nicht drin sein. Vielleicht doch nicht so ein guter Deal? Tony Sheridan ist schon ein bisschen bekannt. Er ist mal im britischen Fernsehen aufgetreten. Er kann singen und ziemlich gut Gitarre spielen. Und er ist einfach ein cooler Typ. Paul McCartney nennt Tony den Lehrer der Beatles. Er bringt ihnen bei, nicht einfach nur amerikanischen Rock'n'Roll nachzuspielen, sondern etwas Eigenes daraus zu machen. Außerdem ist er streng und auf der Bühne unberechenbar. Die Beatles müssen extrem aufmerksam sein und sehen, was er als nächstes macht, um mitzuhalten. Was gut ist. Denn die Jungs wollen lernen, wollen weiterkommen, sich absetzen. Die Bands spielen alle das Gleiche. Deshalb suchen die Beatles auf Platten nach besonderen Liedern, übersehenen B-Seiten und machen die zu ihren eigenen. Gitarrensound, vielleicht eine Mundharmonika und dann ihr Gesang, mehrstimmig. Das hat mir auch Rosi erzählt. Ihr kennt sie schon aus der zweiten Folge. Sie war damals Tonys Freundin und hat viel Zeit mit der Band verbracht. Sie erinnert sich gut an die strengen Anweisungen von Tony an die Beatles, was der richtige, nächste Gitarrenakkord in dem Lied gerade ist.
Tony war ein Vollblutmusiker, da mussten da die Anfänge, die Ending und alles musste stimmen. Ich weiß, dass er immer Paul C oder Paul B-Flat oder E Minor. Ja. Und ich weiß, wir sind da mal die Treppe nach oben gegangen, weil Tony immer so nass geschwitzt war, waren wir immer zuerst oben. Und ich ihn erstmal trocken gerubbelt habe und seine nasse Wäsche. Und dann gehen wir die Treppen hoch und dann sage ich zu ihm, Mensch, was meckerst du immer mit deinem B-Flat und E-Minor und immer C und so. Und da hat er, viel größer als ich, hat er mich so liebevoll angelächelt, wie so ein armer Idiot. Und dann hat er dann zu mir gesagt, Rosie, wenn man Musiker sein will und Musik machen will, dann muss man auch Musik machen können.
Sind die Beatles davon genervt? Nein, im Gegenteil. Sie wollen alles von Tony wissen.
Wenn George aufgewacht ist, bevor er überhaupt einen Schluck Tee getrunken hat, irgendwas hat er dann auf der Bettkante gesessen mit seiner Gitarre und hat dann gesagt, Tony, last night you played this. Und Tony hat dann gesagt, George, komm mal her, ganz einfach, das ist ein D, es ging immer um das D oder irgendwas. B-Flat oder E-Minor oder was weiß ich.
Moment, sitzt George auf der Bettkante von Rosi mit Tony? Tatsächlich schlafen sie alle in einem Zimmer. Die fünf Beatles, Tony Sheridan und seine Freundin Rosie. Es klingt nicht so, aber für die Beatles ist das eine Verbesserung. Sie haben schließlich vorher in Hamburg 4 Monate lang in diesem fensterlosen Lagerraum hinter dem Bambi-Kino gewohnt, neben den Toiletten. Dieses neue Zimmer ist im selben Haus wie der Club, oben unter dem Dach. Sogar ein Badezimmer gibt es. Die Beatles lernen wieder schnell. Stuart Sutcliffe ist wieder eingestiegen und spielt den Bass. Er war ja in Hamburg bei Astrid geblieben. John, George, Tony spielen Gitarre. Pete Best trommelt, allerdings immer gleich. Und Paul McCartney spielt jetzt Klavier. Sie werden besser und besser. Zumindest John, George und Paul. Rosie ist auch mit dabei. Am Tresen steht sie nicht mehr. Das wollte Tony nicht. Schräge Zeiten.
Wenn jetzt so hier die Bühne war, war hier eine Bank, da musste Rosie immer sitzen bei der Band. So.
1961, da konnte der Freund sowas einfach mal bestimmen. Rosie hört also auf, als Barfrau zu arbeiten und verpasst keinen Ton der Band. Und auch die Fans aus der ersten Hamburger Zeit sind natürlich mitgekommen ins Top Ten. Klaus Voormann übernimmt manchmal von Stu den Bass, setzt sich damit allerdings vor die Bühne.
Da kam dann eben Stuart und er wollte nicht mehr spielen, hatte keine Lust mehr. Und dann sollte ich plötzlich Bass spielen, hab vorher nie Bass gespielt.
Aber er macht es. Warum geht er nicht auf die Bühne?
Hab mich nicht getraut. Okay, war nicht an sich früh morgens und der Club war nicht voll, aber trotzdem, ich habe einfach nie auf die Bühne da, jetzt, das mache ich nicht. Ich habe mich halt da vorne hingesetzt und hatte zum ersten Mal so einen elektrischen Bass in der Hand und habe dann noch gespielt und so, hat auch Spaß gemacht.
Klaus lernt schnell, er kann ja Klavier spielen. Und er wird dann, viel später, tatsächlich ein berühmter Bassist und spielt zum Beispiel bei Lou Reed, Dr. John und Carly Simon. Also auch für Klaus Voormann ändert sich genau hier eine ganze Menge.
Was ist das da hinten?
Stefanie und ich gehen nochmal herum im ehemaligen Top Ten. Ursprünglich war hier übrigens das sogenannte Hippodrom, also eine Art Pferdebahn mit Bar drumherum. Kennt man vielleicht aus Hans Albers Filmen. Pferdeshow mit Musik, Esel im Rundkurs, Ponyreiten für Mutige. Klingt heute schräg, aber eine Zeit lang richtig angesagt. Und neben der Kellerbar kann man auch noch die flachen Stufen erkennen, über die die Pferde und Esel ins Hippodrom geführt wurden.
Ah, es ist nicht wahr. Es ist wirklich so.
Das ist
die letzte Pferdetränke. Oh.
Genau, das ist das. Ist ja
in einigen Ecken hier unten ist die Zeit stehen geblieben. Über die Treppe kommen wir langsam wieder nach oben und landen in einem Hinterhof.
Ah.
Aber nicht in irgendeinem.
Hier ist die Ritze.
Die Ritze, die legendäre Kneipe mit dem Boxring darunter. Die gespreizten Beine an den beiden Eingangstüren hat Erwin Ross gemalt, der auch die Schilder für die Musikkneipen damals gemalt hat.
Hier ist die Dachwohnung, ist da.
Ja, ja, es ist ganz oben.
Jetzt bleiben Stefanie und ich noch vor dem Haus stehen.
Ah, okay.
Sozusagen. Und da wohnten sie.
Und sie sind auf dieses Dach oben drauf geklettert. Ja. Und mit ihren Lederklappern. Und haben
sie,
sich da.
Aus dem Dach haben sie dann eine schöne kleine Fotosession gemacht, um ihre Hamburger Rockerkluft, um diese Lederklamotten zu präsentieren.
Wer nicht drauf ist, ist Stuart. Vermutlich, weil er die Fotos gemacht hat. Sie sind nur zu dritt auf den Bildern: John, Paul und George. Die feste Einheit in der Band. Stuart ist sonst oft mit Astrid unterwegs und Pete Best geht ja in seiner freien Zeit mehr seine eigenen Wege. Vielleicht ist er bei seiner Freundin einer Stripperin. He would never hang out with us, sagen die Beatles später. Also stehen nur John, Paul und George auf dem Dach und posen in Gene Vincent-Manier. Gene Vincent, das ist der US-amerikanische Rockabilly-Sänger, den die Beatles so verehren, der mit Bebopalula berühmt wurde. Das Lied, das John auf dem Gemeindefest gespielt hat, kurz bevor er Paul kennengelernt hat. Und Gene Vincent hat sein Outfit, tritt immer auf, komplett in Leder gekleidet wie ein Motorradrocker. So ähnlich sehen die Beatles ja auch aus, seit Astrid ihnen den Look verpasst hat. Aber jetzt, weil sie im Top Ten besser verdienen, können sie sich das komplette Outfit leisten. Sie kaufen sich Lederhosen, Lederjacken und bestickte Cowboystiefel, in die sie die Hosen reinstecken. Dazu tragen sie komische Mützen, so eine Art Cappies in Rosa, die sie aus Liverpool mitgebracht haben. Man wundert sich, wenn man diese Fotos heute anguckt. Die drei sehen völlig verkleidet aus. Sie posieren mit Zigarette auf dem Dach des Top Ten. Cool, sexy, selbstbewusst. So wollen sie aussehen. Rock'n'Roll eben. Es läuft also endlich alles in Hamburg. An einem Abend Ende April 1961 betritt ein schmaler junger Mann aus München den Club. Er ist Sänger und hat einen englischen Künstlernamen. Tommy Kent. Sein richtiger Name ist Guntram Kübeck. Er ist gerade 18 geworden und er singt Rock'n'Roll-Schlager. Heute kennt man ihn nicht mehr, aber damals spielt er in einer Liga mit Ted Herold und Peter Kraus. Susie Darling ist sein großer Hit.
Der für dich mehr tut als ich, denn ich liebe dich.
Tommy Kent ist in Hamburg, um neue Lieder aufzunehmen und will sich abends ein bisschen die Zeit vertreiben. Vielleicht hat er von der tollen Band im Top Ten auch schon gehört. Auf jeden Fall geht er rein. So hat er sich daran erinnert in einer ARD-Quizshow vor einigen Jahren.
Ich bin 61 nach Hamburg und da bin ich dann in den Top Ten Club runtergegangen und da war eine Gruppe unten, die Beatles. Die waren aber damals noch völlig unbekannt. Ich habe sofort gemerkt, die sind was ganz Besonderes.
Er erlebt Tony Sheridan und die Beatles und ist total geflasht von ihrem Spielwitz, ihrer Stärke, ihrem Drive. Er spricht die Beatles an. Paul, der wie übrigens alle fleißig Briefe nach Hause schreibt, beschreibt die Begegnung so. Neulich ist ein Typ zu uns in den Club gekommen. Er ist wohl hier ein bekannter Rock'n'Roll-Sänger, so wie Cliff in England. Er hat gesagt, wir seien die beste Band, die er je gehört hat. Na, ich hoffe, er hat's wirklich so gemeint. Tommy Kent, der deutsche Cliff Richard? Naja, das ist ein bisschen übertrieben. Tommy Kent, der so begeistert ist an diesem Abend, erzählt am nächsten Tag seinem Produzenten bei der Plattenfirma Polydor von der Band und dem Sänger. Und der Produzent, das ist nicht irgendwer, sondern Bert Kempfert. Auch damals schon ein international erfolgreicher Bandleader und Arrangeur. Und mit seinem Tanzorchester, mit seinem ganz speziellen Sound, ist er in den US-Charts. Damals eine große Sache. In Deutschland wird das erst später bekannt. Das war zu Beginn des Jahres 1961 ein Welthit, 3 Wochen lang Nummer 1. Aus Hamburg, arrangiert von Bert Kempfert. Er hatte es vom einfachen Tanzmusiker zu einem gefragten Plattenproduzenten geschafft. Als Elvis Presley als US-Soldat in Deutschland stationiert ist, dreht er den Unterhaltungsfilm G.I. Blues und rührt alle Deutschen zu Tränen mit diesem Lied. Auch diesen Hit hatte Bert Kempfert arrangiert, also aus dem Volkslied einen Elvis-Song gemacht. Sich überlegt, welche Instrumente wie dazu passen und was sie spielen sollen. Später sollte er für Frank Sinatra dieses Lied schreiben.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love?
Diesem großen Produzenten schlägt Tommy Kent also vor, mal mitzukommen ins Top Ten, um sich diese Beatles anzugucken und Tony Sheridan. Auf dem Kiez, im Rotlichtviertel, zwischen Stripclubs und Schlammcatchen, neben betrunkenen Matrosen, Prostituierten und Backfischen in Petticoats, die die Musiker anhimmeln. Undenkbar eigentlich, das ist kein Ort, das sind keine Kreise, in denen Bert Kempfert normalerweise verkehrt. Aber Tommy kann ihn schließlich überreden. Tony Sheridan erinnert sich genau.
Eines Abends kamen Bert Kempfert und sein Verleger und noch ein paar wichtige Leute, in Anführungsstrichen, und haben dann uns eingeladen zum Drink. Es ging immer um Drink am Tisch. Ja.
Ende April 1961 sieht Bert Kempfert zum ersten Mal die Beatles, zusammen mit Tony Sheridan. Er ist überwältigt und bietet ihnen einen Plattenvertrag an. Eigene Aufnahmen, hier in Hamburg, bald. Und das wird die Band nachhaltig verändern. Nächstes Mal bei Becoming the Beatles. Becoming the Beatles, die Hamburger Jahre, ist eine Produktion von NDR Kultur. Ich bin Oke Bandixen. Story Editing und Redaktion Katharina Marenholz. Unsere Producerin ist Hanna Brünjes. Sounddesign Kicker Dips und Hanna Brünjes mit Originalmusik der Kicker Dips. Mischung Jan Stahlmann. Projektleitung Torben Steenbuck und Katharina Marenholz. Executive Producer Stefan Ford. Ein besonderer Dank geht an Stefanie Hempel, der Expertin für diese Zeit, an Spencer Lee, Julia Baird, Rosie Sheridan McGinnity und alle, die mit mir ihre Beatles-Erinnerungen geteilt haben. Und an Birgit Labs und Julia Kaiser für den Support. Habt ihr eine eigene Geschichte zu der Band? Dann schickt sie mir an beatlespodcast@ndr.de. Da könnt ihr auch euer Feedback zu diesem Podcast lassen. Wir freuen uns. Und empfehlt den Podcast allen weiter, die gerne Beatles-Songs hören. Und das sind doch alle, oder? Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. Wenn ihr euch für aktuelle Themen interessiert und für tiefgründig und spannend erzählte News, dann hört mal rein bei 11KM, der Tagesschau-Podcast. In jeder Folge taucht ihr ab in ein Thema in aller Tiefe. Journalistinnen und Journalisten aus der ganzen ARD erzählen bei 11KM von ihren Recherchen und ihr seid mit dabei, am Ort des Geschehens oder beim zentralen Moment der Recherche. Vom Präsidentschaftswahlkampf in den USA, über den Krieg im Nahen Osten bis hin zu einer Folge mit mir, in der ich über das Phänomen K-Pop spreche. 11KM, der Tagesschau-Podcast, erscheint täglich von Montag bis Freitag in der ARD-Audiothek und auf allen anderen Podcast-Plattformen.